Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 13. August. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute Nachricht Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Nehemia Kapitel 3, Vers 33 bis Kapitel 5, Vers 11. Die Pläne der Gegner werden durchkreuzt. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria: Was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken. Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu: Sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Du, unser Gott, sagte ich, hör doch, wie sie über uns lachen. Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen. Lass sie gefangen weggeführt werden und selber die Verachtung zu spüren bekommen. Vergib ihnen dieses Unrecht nicht. Vergiss es ihnen nicht, denn sie haben dich beleidigt vor allen, die an der Mauer bauen. Trotz dieser Anfeindungen konnten wir die Mauer wieder aufbauen. Bald schon war sie über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben Höhe aufgeführt, weil alle mit Eifer bei der Sache waren. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um: Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende, wir haben ja schon ganz lahme Hände, wir sind viel zu müde und matt, zu bauen die Mauer der Stadt. Unsere Feinde dachten: Ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen, schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machwerk ein Ende. Doch es kam ganz anders, denn die Juden, die in der Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk: Habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Mauerbau im Schutz der Waffen. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt waren. Ihr Plan war gescheitert. Gott hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schilden, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und den Bauleuten aus dem Volk sagte ich: Die Baustelle ist weitläufig. Wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle her das Widderhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu mir dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom ersten Morgenrot an, bis die Sterne sichtbar wurden. Aber die Hälfte meiner Leute hatte ständig den Speer in der Hand und hielt Wache. Für die ganze Zeit hatte ich angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns nachts beim Wachdienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten, meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit. Die kleinen Leute bezahlen die Zeche. Im Volk aber breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer und ihre Frauen kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten: Wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen. Andere beklagten sich: Wir müssen unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, um in der Hungersnot Brot kaufen zu können. Wieder andere beschwerten sich: Wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Abgaben für den König bezahlen zu können. Sie alle sagten: Sind wir etwa nicht vom selben Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder? Sind unsere Kinder nicht genauso gut Israeliten wie ihre Kinder? Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind schon missbraucht worden und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Ich überlegte mir die Sache hin und her. Dann sagte ich den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren hart und deutlich meine Meinung. Wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen? Ich brachte die Sache vor die Versammlung der ganzen Gemeinde und hielt den Schuldigen vor: Wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die unter die Nachbarvölker verkauft worden waren, so viele losgekauft, wie wir konnten. Und ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, damit sie wieder zurückgekauft werden müssen? Sie schwiegen und konnten nichts zu ihrer Rechtfertigung vorbringen. Ich fuhr fort: Was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. So aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Auch ich, meine Brüder und Verwandten und meine Leute haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf jede Rückzahlung verzichten und gebt euren Schuldnern noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, Ölbäume und Häuser zurück. Erlasst ihnen die ganze Schuld, alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. 1. Korinther, Kapitel 8. Liebe steht über Erkenntnis. Nun zur nächsten Frage. Was ist von dem Fleisch von Tieren zu halten, die als Opfer für die Götzen geschlachtet worden sind? Grundsätzlich ist es schon richtig. Wir alle haben Erkenntnis. Aber Erkenntnis allein macht überheblich. Nur Liebe baut die Gemeinde auf. Wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch lange nicht erkannt, worauf es bei der Erkenntnis ankommt. Wer aber Gott liebt, ist von ihm erkannt, und so hat er die richtige Erkenntnis. Was also das Essen von Opferfleisch betrifft, es ist ganz richtig, was ihr sagt: Es gibt überhaupt keine Götzen, und es gibt keinen Gott außer dem einen. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel und auf der Erde, es gibt ja unzählige Götter, unzählige Herren, so gilt doch für uns das Bekenntnis: Einer ist Gott, der Vater, von dem alles kommt und zu dem wir unterwegs sind, und einer ist der Herr, Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist und durch den wir das neue Leben erhalten. Aber nicht alle haben sich diese Erkenntnis schon ganz zu eigen gemacht. Manche sind aus Gewohnheit noch in ihren alten Vorstellungen befangen. Wenn sie Opferfleisch essen, tun sie das in einer Meinung, dass sie damit tatsächlich den Götzen anerkennen, dem das Opfer dargebracht wurde. Darum belastet es ihr schwaches Gewissen. Nun liegt es auf keinen Fall an einem Nahrungsmittel, wie wir vor Gott dastehen. Wenn wir Bedenken haben, davon zu essen, sind wir vor Gott nicht weniger wert, und wenn wir davon essen, sind wir vor ihm nicht mehr wert. Gebt aber Acht, dass nicht die Freiheit, die euer Verhalten bestimmt, die Schwachen in der Gemeinde zu Fall bringt. Angenommen, du hast die Erkenntnis und nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil. Dort sieht dich jemand, der sich diese Erkenntnis noch nicht zu eigen gemacht hat. Wird das diesen Schwachen nicht ermutigen, gegen die Überzeugung seines Gewissens vom Opferfleisch zu essen? Der Schwache geht also durch deine Erkenntnis zugrunde. Dabei ist er doch dein Bruder, für den Christus gestorben ist. Ihr versündigt euch an Christus, wenn ihr euch so an euren Brüdern und Schwestern versündigt und ihr schwaches Gewissen misshandelt. Wenn ein Nahrungsmittel dazu führt, dass jemand in der Gemeinde schuldig wird, will ich nie mehr Fleisch essen, in Ewigkeit nicht. Denn ich will nicht, dass mein Bruder oder meine Schwester verloren geht. Psalm 33, die Verse 1 bis 11. Der Schöpfer der Welt schützt sein Volk. Jubelt dem Herrn zu, ihr alle, die ihr ihm gehorcht. Es ist gut, wenn die Redlichen ihn preisen. Dankt dem Herrn auf der Laute, spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, singt und spielt, gebt euer Bestes. Das Wort des Herrn ist verlässlich, er beweist es durch seine Taten. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, von seiner Güte lebt die ganze Welt. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel entstanden, die Gestirne schuf er durch seinen Befehl. Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst, die Fluten in Kammern eingesperrt. Vor ihm muss sich die ganze Erde fürchten und jeder Mensch in Ehrfurcht erschaudern. Denn er spricht und es geschieht. Er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Der Herr durchkreuzt die Beschlüsse der Völker, er macht ihre stolzen Pläne zunichte. Doch was er selbst sich vornimmt, das führt er auch aus. Sein Plan steht für alle Zeiten fest. Sprüche, Kapitel 21, die Verse 8 bis 10. Schurken gehen auf krummen Wegen, aber redliche Menschen führen ein geradliniges Leben. Lieber ein ruhiger Winkel unterm Dach, als ein ganzes Haus zusammen mit einer ständig nörgelnden Frau. Boshafte Menschen haben nur Böses im Sinn, mit ihren Mitmenschen haben sie kein Erbarmen.